Heute gibt es den zweiten Teil von drei Podcasts zum B2B-Marketing. Auf dem Lead Management Summit in Würzburg hatte ich ja Gelegenheit, eine ganze Reihe interessanter Menschen vor mein Mikro zu bekommen. Und heute machen wir weiter mit den nächsten fünf Interviews. Zunächst einmal Norbert Schuster, der Buchautor, Seminartrainer und Berater. Dann kommt Lutz Klaus dran, der Berater und Mentor und Coach. Dann kommt Franco Schulz, Podcast-Host und Head of Consulting and Strategy bei Vogel Corporate Solutions. Und schließlich Susanne Trautmann, Go-to-Market-Strategin und Media-Expertin. Und dann Jan-Friedrich Ahrens, Senior Director Global Growth bei Statista Plus. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt habe ich hier Norbert Schuster. Muss man den noch vorstellen? Mr. B2B-Marketing, würde ich halt mal sagen. Mit diversen Büchern, mit regelmäßigen Informationen. Norbert, danke, dass du die Zeit nimmst, jetzt hier mit dabei zu sein.
Ja, sehr gerne. Freue mich auf unseren Austausch.
So, und ich hatte dir schon gesagt, dein Interview ist ganz anders als die anderen, weil wir gehen einfach mal verschiedene Themen durch und du sagst, über was willst du denn als erstes reden? Wir können über Grenzen der Texterstellung mit KI reden. Wir können darüber reden, wie man das Kampagnenmanagement automatisiert, Personalisierung im B2B-Marketing, Beispiele.
Personalisierung finde ich hochspannend.
Zu dem Thema werden wir ja auch eine eigene Veranstaltung noch machen und einen eigenen Roundtable. Das wird aber erst im Juni sein. Was gibt's zum Thema Personalisierung im B2B-Marketing zu sagen?
Naja, wir personalisieren noch viel zu wenig. Also Personalisierung heißt ja nicht nur Hallo Herr Schwarz oder Hallo Frau Müller. Wir können ja viel tiefer personalisieren. Und gerade eben, wenn wir dieses Thema Nurturing am Start haben, wo wir viele Erkenntnisse erlangen, wo Leute sich verhalten in einem Nurture-Prozess, wo die Dokumente auswählen, wo sie uns Informationen geben, die wir wieder nutzen können, um damit zu personalisieren. Und da geht noch viel mehr.
Okay, das heißt, mit Bestandskundendaten und First-Party-Daten, die ich habe, da ist klar. Was heißt, es geht mehr oder was ist Status quo bei vielen Unternehmen leider noch?
Status quo ist quasi Personalisierung nur in der Anrede. Vielleicht ein bisschen in der Segmentierung bei Bestandskundendaten, aber die Chancen zu nutzen, verschiedene Ansprachemodelle zu fahren. Ich bin ja auch mit dem Thema Disk Insights unterwegs, diese vier Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau, wo du einfach verschiedene Ansprachen ausspielen kannst, auf LinkedIn oder in Anzeigen, die Reaktionen abwarten kannst und basierend auf den Reaktionen die nächsten Nurturing-E-Mails ausspielen kannst, die nächste Nurturing-E-Mail, den nächsten Content ausspielen kannst. Und das wird von Unternehmen noch quasi gar nicht genutzt, was ich so sehe, weil die alle noch damit zu tun haben, überhaupt mal 5 Mails in Folge durch die Reihe zu kriegen.
Umgekehrt, was ist der Best Case? Also wo du sagst, so ist es richtig gut. Du hast ja jetzt eben schon immer wieder angesprochen. Also was ist richtig erste Sahne und ganz, ganz vorne?
Naja, du kennst ja mein Herzensthema Buyer Persona. Und die Basis für all das ist für mich eine ganz tiefe, detaillierte Buyer Persona. Ich habe da mittlerweile 6 DIN A1 Poster und 4 Kartensets, wo wir wirklich ganz tief eintauchen, viele Informationen sammeln und dann eben passend die Ansprache ausspielen und auf die Reaktionen dann wiederum reagieren und die passenden Folgeansprachen, die passenden Folgeinhalte ausspielen. Und was ich noch besonders wichtig finde, das Ganze eben auch dem Vertrieb noch weiterzugeben, zu sagen, Achtung, du bekommst den Leads, okay, das sind von mir aus alles Konstruktionsleiter und Leiterinnen, ist okay, aber die unterscheiden sich in ihrem Verhalten ungemein. Also bevor du einen Hörer in die Hand nimmst, guck dir an, was die gemacht haben, wie sie reagiert haben, was sie runtergeladen haben, welche Antworten sie gegeben haben und spiel keine Ansprache darauf aus, bereite deine Vertriebsstrategie darauf vor.
Du sagst, Persona ist eins deiner Lieblingsthemen und Persona-Profile kann man viele erstellen. Was ist eine optimale Zahl und wie gehst du da vor oder was empfiehlst du da?
Also ich habe viele, viele Beratungskunden, die sagen, boah, Norbert, wir bräuchten ja 20 Personas. Wenn man sich dann die Persona-Kette mal anguckt, wir landen in der Regel immer wieder bei 3 bis 5, die wirklich relevant sind, weil die anderen sind oftmals Mitglieder im Buying Center. Aber die würden wir nicht direkt ansprechen. Ich brauche nicht mit dem Einkauf zu reden, wenn die Fachabteilung noch keinen Bedarf hat. Also würde ich in der Regel immer den aussuchen, der in der Kette möglichst früh ist. Und das ist in der Regel die Fachabteilung. Und dann kann man von mir aus noch eine Mini-Persona machen über den Einkauf oder die IT oder Datenschutz. Aber in der Regel, bei den meisten meiner Unternehmen sind wir mit 3 bis 5 Personas dabei. Aber eben halt auch wirkliche Personas. Kein Bullshit-Bingo, wie viel Rotwein die trinken, welches Auto sie fahren, welchen Sport sie treiben, sondern wir machen eine ganz, ganz tiefe Situationsanalyse, wir machen eine Gap-Analyse, wir tauchen in die Schmerzen ein, in die Zielzustände ein. Und dann hast du so viel Futter, wo du dann im Prinzip deine Ansprache ableiten kannst, dein Content, deine Performance-Maßnahmen und so weiter.
Wenn du sagst, man kann es reduzieren auf 3, finde ich auch eine sehr sympathische Zahl. Mhm. Einfach ein bisschen weniger, dann ist es überschaubarer. Was könnten so Typen sein von 3? Also was, um mal konkret zu werden?
Ja, je nachdem, was du verkaufst. Ich bin ja viel in der Industrie unterwegs und in der Industrie ist es in der Regel ein Konstruktionsleiter oder ein Entwickler oder jemand aus dem Qualitätsmanagement. Wenn ich in der IT unterwegs bin, dann ist es eher...
Also diese 3 sozusagen.
Zum Beispiel
in der Industrie. Ja, genau. Und so, je nachdem, in welcher Branche ich unterwegs bin, gibt es meistens die 3 wichtigsten.
Genau.
Und da versucht man sich drauf zu fokussieren. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Und oftmals hast du auch den Effekt, dass man denkt, weil du musst eine Persona nicht immer an der Position festmachen. Du kannst sie auch an der Funktion festmachen. Und dann machst du 2 Personas und dann merkst du, die unterscheiden sich so gut wie nicht. Dann kannst du die eigentlich zusammenlegen, wenn du es auf die Funktion dann ausrichtest und nicht auf die Position.
Lass uns mal zum nächsten Thema kommen, weil es gibt ganz viele spannende Themen. Ich würde mal sagen, guck mal hier über diese so grob drüber und überleg dir, was wäre ein Thema, über das du gerne noch reden möchtest.
Ja, mir springen 2 ins Auge. Das ist natürlich einmal das Hauptthema Lead Nurturing in der Marketing Automation. Aber auch das Thema Account Based.
Bleiben wir beim Thema Lead Nurturing und Marketing Automation im B2B-Kontext. Was sind da so die wichtigsten Entwicklungen, die man oder wo geht's hin in dem Bereich?
Naja, es muss dahin gehen, dass wir jetzt mal richtige Nurture bauen. Weil viele Unternehmen machen einfach nur 5 dumme E-Mails in Folge, womöglich noch im Ego-Posting-Modus mit Kauf mich, kauf mich, kauf mich. Weil, und das hängt dann jetzt an der Customer Journey, weil die Customer Journey nicht richtig analysiert wird. Ich habe immer noch dieses Thema, dass so gut wie jeder dieses unsägliche amerikanische Modell fährt mit Awareness Consideration, das als Meta-Modell gar nicht schlecht ist, aber es ist viel zu grob, um damit wirklich einen komplexen B2B-Case Nurturing abzuleiten. Deshalb habe ich ein eigenes Modell, wo ich eben fein granulare in die Stufen einsteige. Und dann ist es eben wichtig, dass dieser Nurture-Prozess genau die Customer Journey mappt. Die Fragen, die sich die Persona pro Stufe stellt, pro Stadion, die Ziele, die die Persona pro Stufe hat, die Schmerzen, die sie hat, welchen Content setze ich dagegen, mit welchem Content beantworte ich das?
Es gibt ja 2 Cases. Der eine Case ist, ich habe noch nie davon gehört, ich steige jetzt ein in die Beziehung. Und der andere Case ist, wir haben es mit Bestandskunden zu tun. Gehen wir mal auf den ersten Case, nämlich ich steige jetzt ein. Welche Nurturing-Möglichkeiten habe ich ganz konkret in dem Moment, wo ein Kunde sich registriert oder ein Interessent oder eine Interessentin sich registriert und ich sozusagen den Erstkontakt habe?
Also ich würde immer mit Ungated Content starten, um überhaupt erstmal in die Breite zu kommen. Das heißt, basierend auf der Persona könnte ich mir dann überlegen, was sind die 8 wichtigsten Kriterien für das Thema Sensorik in einer bestimmten Branche oder Blechbearbeitung in einer bestimmten Branche. Was sind die wichtigsten Elemente?
Wie spiele ich das ein? Also wie komme ich, weil du sagst ungated, also ich bin jetzt erstmal auf der Webseite und diese Person surft auf der Webseite mit einer hoffentlich vorhandenen Cookie-ID. Wenn nicht, haben wir ein Problem.
Ja, beziehungsweise die Persona kommt, ist auf unserer Pillar-Page, in unserem Hauptthema, findet diese Infografik dort, findet vielleicht eine Checkliste zu dem Thema, so wie ready bist du für das Thema, um das Thema State of the Art zu betreiben. Und da ist ein Call to Action drin zum Gated Content.
Okay, das ist klar. Das ist klar, aber das heißt, diese Vorabinformationen verwende ich gar nicht oder verwende ich die mit? Also die erste Frage natürlich, bei wie vielen habe ich Cookies? Kann ich es auch ohne Cookies machen oder geht das nicht? Cookie-Frage. wie kann ich, also habe ich, arbeite ich immer mit Cookies?
Nee. Oder du musst dann mit Cookies arbeiten. Du hast den Ungated Content. Du siehst, dass du damit Reichweite bekommst und der Ungated Content leitet dann zum, soll dann zum Gated Content leiten. Und wichtig ist, dass es eben Content ist, der relevant für
jetzt, der Begriff Gated Content. Also für mich ist Gated Content alles das, wo ich mich dann registriere. Und für dich ist Gated Content alles, bevor ich den die Cookie-Einwilligung habe, oder wie?
Genau. Gated Content heißt, du musst eine E-Mail und Opt-in dafür abgeben.
Ja, aber das heißt, vorher ist habe ungated. Ich ungated, heißt, ich habe eine Cookie-Einwilligung. Also ich habe eine Cookie-ID, an die ich Informationen dranpacken kann.
Ja, nicht zwangsläufig, weil den ungated Content kannst du ja auch auf LinkedIn spielen. Die Infografik könnte das Bild von LinkedIn
anderen System,
ne? Andere Plattformen, andere Touchpoints
Ja. Okay, gut. Gut, verstehe. Das heißt, die Einsprungseite habe ich, also die Seite, über die jemand gekommen ist, als Landingpage, die habe ich als Information und dann geht's los. So, jetzt sind wir in diesem Punkt, ich habe mich registriert, ich habe also die E-Mail-Adresse eines Interessenten, einer Interessentin oder eines Interessenten. Wie geht's jetzt weiter? Das heißt also schon bei dem Erheben der E-Mail-Adresse Daten sammeln oder erst danach? Wie gehst du vor?
Möglichst wenig Daten am Anfang sammeln im Sinne des Progressive Profilings. E-Mail brauchen wir brauchen Opt-in. Mehr brauchen wir nicht unbedingt. Ja, jetzt können wir anfangen zu diskutieren. Kann ich, wenn ich keine Anrede habe, keinen Namen habe, kann ich die erste Nurturing-E-Mail nicht personalisiert schreiben? Okay, damit lebe ich, wenn ich eine höhere Conversion dadurch habe. Und bei mir ist immer ganz wichtig, in Nurture-Prozess muss immer eine Sales-Fastlane rein. Der Interessent muss immer direkt von jeder Stufe sagen, ich hätte gerne eine Beratung, ich hätte gerne eine Demo und springt in den Vertrieb. Und es ist eine Content-Fastlane drin, dass er selbst die Pace bestimmt, wie er durch den Prozess durchläuft.
Okay. Spannend. Gibt sicher noch viel zu erzählen. Bei unserem Roundtable werden wir einiges erzählen. Du hast gesagt, es gibt noch ein zweites Thema, worüber du gerne kurz ein paar Worte verlieren willst. Und das ist dein Lieblingsthema, nämlich Account-Based Marketing. Das, was wir als ABM kennen. Und was gibt's da an neueren Entwicklungen in diesem Bereich?
Wo wir ja auch schon mal ein Roundtable dazu hatten oder sogar zwei schon. Ja, ein Thema. Ich merke gerade, wie viele Lieblingsthemen ich habe, wenn du das so sagst.
Wir könnten ja ewig reden.
Genau. Naja, Account-Based ist auch immer noch so ein unterschätztes Thema. Und die meisten meiner Kunden, die mich buchen für eine Account-Based-Beratung oder Unterstützung, können gar kein Account-Based machen. Ja, weil du hast im Account-Based hast ja das Thema One-to-One. Ich gehe wirklich auf einen dedizierten Zielkunden und baue meinen kompletten Content, meine Ansprache, alles darauf auf. Und das überfordert die meisten Unternehmen. Deshalb ist so der pragmatische Ansatz, eher einen One-to-Few-Ansatz zu fahren und zu sagen, ich suche mir ein paar wenige Unternehmen raus, aber ich muss nicht unbedingt ein Unternehmen nur damit targetieren.
Und einige wenige Unternehmen heißt was jetzt? Gruppen bilden oder wie muss ich das verstehen?
Ja, die Frage ist, wo hängst du dein ABM darauf auf? Also ist es eine Branche, ist es eine Tätigkeit, ist es eine Funktion, ist es eine Technologie? Weil dann nur dann hast du den direkten Bezug, auf den du eingehen kannst in deinen ABM-Maßnahmen. Okay. Bei den meisten Unternehmen ist es gar nicht vorhanden. Und dann ist es eben so, ja, wir verkaufen Lacke, wir suchen uns jetzt mal die Türenhersteller in Frankreich raus und suchen uns die 5 größten, vielleicht gibt es sogar nur 5 in so einem Land. Dann ist das einfach meine Zielgruppe, die ich damit bilde. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich in meinen Augen kein echtes Account-Based-Marketing. Da brauchst du halt wirklich diesen, in der schönsten aller Welten, diesen einen dedizierten Zielkunden, wo du auch Gründe hast, weil dort eben eine Technologie eingesetzt wird, was Bestimmtes erreicht werden soll. Und darauf setzt du auf, weil es ist nicht damit getan, im Account-Based-Marketing nur das Logo des Zielkunden auf irgendein Whitepaper zu packen, sondern ich brauche einen idealen inhaltlichen Bezug auch dazu.
Okay, und das heißt, hier würdest du nicht empfehlen, mich auf die Lackhersteller in Frankreich zu konzentrieren, sondern auf einen einzigen, über den ich dann weitere individuelle Informationen bekomme, weil die Kunden doch recht unterschiedlich sind.
Du kannst natürlich auch die 5 Lackhersteller, 5 Türenhersteller ansprechen, gar kein Thema, aber dann ist es eben halt kein ABM. Also machen, es gibt viele Cases, da ist es viel sinnvoller, vom ABM wegzugehen und sowas zu machen, aber nenn es dann, don't call it ABM.
Norbert, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Aber ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier einmal, denn wir sind hier auf einem wunderschönen B2B-Lead-Generierungskongress und da gibt es sicher noch einiges anderes zu erleben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, jederzeit wieder.
Und hier folgt schon das nächste Interview. Ich habe hier die Ehre, mit Lutz Klaus zu reden, einem der absoluten B2B-Marketing-Experten. Und unser Thema heute ist Demand Generation bei Bestandskunden. Lutz, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir zu reden.
Sehr gerne, freut mich.
Ich steige gleich ein mit der ersten Frage. Wie unterscheiden sich Strategien der Demand Generation für Bestandskunden im Vergleich zu Neukunden? Weil du willst ja speziell auf Bestandskunden ein.
Das ist richtig, ja. Im Marketing ist es traditionell so, dass die Verantwortlichen eher auf Neukunden schielen. Es ist aber, das haben wir mal alle gelernt, schwieriger, Neukunden zu generieren als mit Bestandskunden, die schon kennen. Ja, wo man die Daten hat, wo man nicht erklären muss, was macht wer. Und insofern ist immer meine Empfehlung, konzentriert euch nicht nur auf Neukunden im Sinne von haben noch nie gekauft, sondern definiert Neukunde anders. Definiert Neukunde, Bestandskunde, der x Jahre nicht gekauft hat, oder definiert Neukunde so, dass man sagt, sie haben bestimmte Produktbereichen oder Themen noch nicht gekauft. Dann habt ihr eine viel einfache Ausgangsposition, wenn ihr über Demand Generation nachdenkt, als wenn ihr euch nur auf die Kunden konzentriert, die euch nicht kennen und nie gekauft haben.
Jetzt muss ich eine dumme Frage nachschieben. B2B-Marketing, was ist der Unterschied zwischen Demand Generation und Lead Nurturing im Sinne von Lead-Generierung bei Bestandskunden, also Interesse erkennen? Wo ist da der genaue Unterschied?
Also Demand Generation ist so ein Überbegriff. Also alles, was wir messbar machen, was letzten Endes sich auf Leads, Pipeline, Funnel, Auftragseingang auswirkt. Und das kann existieren aus Neukunden und aus dem Bestandskundengeschäft.
Okay. Und ganz konkret, Lead Nurturing heißt dann was?
Lead Nurturing heißt, ich habe jemand, der, im Endeffekt geht es ja darum, dass man vertriebsreife Leads generiert. Also wo der Vertrieb sagt, super, kann ich was mit anfangen. Also 9 von 10 kann ich verarbeiten. So, jetzt ist es so, nur weil jemand sich was runtergeladen hat, ein White Paper, ist das noch kein Lead. Sondern was wir tun müssen, ist, wir müssen versuchen, die digitale Körpersprache in Kaufsignale zu übersetzen. Wir sitzen uns jetzt gegenüber, Thorsten. Ich sehe, wie du agierst. Ich sehe deine Mimik, deine Gestik. Ich kann daraus ableiten, oh, er hat Interesse oder eben nicht. Das passiert aber nicht. Und wir sind ja in einer zunehmend digitalisierten, amazonisierten Welt unterwegs. Das heißt, wir sehen viele Dinge überhaupt nicht. Das wird immer dann deutlich, wenn man bei Unternehmer fragt, wie viel Besucher hast du auf deiner Webseite, und dann ist eine Antwort 10.000 pro Monat. Und dann die Frage, ja, wie viel konvertierst du denn in Leads? Dann ist das oftmals eine sehr, sehr geringe Zahl. Das heißt, viele wissen nicht, was sie nicht wissen. Das heißt, sie haben viele Besucher, aber sie können das nicht greifen. So. Und nur weil jemand sich mal angemeldet hat zum Webinar, wenn man den an den Vertrieb weiterliefert, und das ist meine Erfahrung, dass man den Vertrieb sauer fährt und irgendwann sagt der Vertrieb, bleib mir bloß vom Leib. Und das darf so nicht passieren.
Ein Schritt voraus, nämlich, wie sieht es aus? Ihr müsst jetzt erstmal an diese digitale Körpersprache rankommen. Ja. Wenn ich aber tot bin, also wenn ich überhaupt keinen Kontakt mit euch habe, dann funktioniert das Ganze nicht. Wie kriegst du bei Bestandskunden, die quasi inaktiv sind, überhaupt erstmal wieder den Kontakt her?
Ja, also muss man sich Kampagnen überlegen. Da gibt es auch sogenannte Dorming Account, schwabende Kunden, Kampagnen. Man muss halt versuchen, Auslöser zu finden. Also warum sollten die mit mir wieder in Kontakt kommen?
Eben.
So eine Möglichkeit, jetzt kommen wir zu der konkreten Umsetzung für Bestandskunden, ist sogenannte Repetitive Selling. So, und was ich mache ist, ich gucke mal in der Kaufhistorie, wann haben die denn das letzte Mal gekauft? Und überlege mir dann, wann ist denn so der typische Investitionszyklus? Je mehr Daten ich habe, umso mehr weiß ich, aha, die sind halt von 5 Jahren, kaufen die eine neue Maschine, vielleicht erweitern sich auch. Und dann macht es Sinn, dass man datengestützt dem Vertrieb beispielsweise signalisiert, guck mal, der Kunde, der ist reif, kontaktiert er mal wieder. Das Ganze wird flankiert von der Kampagne. Vielen Dank, sie benutzen unsere Maschine beispielsweise jetzt seit 5 Jahren, sind sie zufrieden, Man kombiniert das auch mit Telefon, mit Telesales, sagt dem Vertrieb, ruft dann mal entsprechend an.
Also das heißt, mein eigenes CRM oder Vertriebssystem ist sozusagen die Datenquelle und da kann ich jetzt Segmente raussuchen, wo ich sage, da könnte Potenzial bestehen.
Genau.
Und du bist derjenige, der Ideen hat und sagt, probiert mal dieses, probiert genau. mal jenes, probiert mal das. Und dann kann ich daraus aus den bereits vorhandenen Daten genau. Anlässe kreieren, die eventuell funktionieren oder nicht.
Darum geht es ja beim datengetriebenen Marketing, dass man versucht, Muster zu erkennen. Ja, also man probiert, man sammelt Daten über verschiedene Zeiträume, dann sagt man, oh, guck mal, in der Regel ist es so, dass nach 3, 5, 7 Jahren, dass da eine Reinvestition erfolgt. Insofern sollten wir uns rechtzeitig mit dem Kunden in Verbindung setzen, um zu vermeiden, dass er irgendwo beim Wettbewerb kauft.
2 Kanäle hast du genannt, E-Mail-Kanal und der Kanal Telefon. Ja. Inzwischen gibt es noch eine Reihe anderer Kanäle. Ja. Das heißt also, welche weiteren Kanäle siehst du, um sozusagen meine Aufmerksamkeit zu bekommen?
Also ich spreche mal vom magischen Dreiklang. Das ist E-Mail, Telefon und LinkedIn. So, was ich feststelle, Thorsten, ist folgendes. Früher haben wir mal, ich habe ein Buch geschrieben, Data-Driven Marketing, Erfolgsfaktor Mensch. Dann hatte ich mit einer Digitalisierungsbeauftragten zu tun, einer Großbank. Und dann habe ich sie gefragt, wie macht ihr das mit der Weiterbildung mit euren Mitarbeitern? So hat sie gesagt, also wir unterscheiden intern zwischen Digital Natives, Digital Immigrants und Digital Aliens. Wir sagen ganz klar vom Top-Management, das ist der Weg. Ja, bei Daimler hieß mal Go Digital or Go Home. Wir bauen Schulungsprogramme auf, aber irgendwann werden die reduziert und dann gibt's andere Gespräche. Mein Gefühl ist, dass wir in Zukunft mehr und mehr Analog Aliens haben. Das sind Menschen, die sich sehr, sehr stark auf E-Mail und LinkedIn und digital konzentrieren. Aber, und das sage ich immer, nehmt das Telefon in die Hand. Ruft die Leute persönlich an, insbesondere im B2B-Bereich oder besucht die mal. Also magischer Dreiklang, wenn ich über E-Mail, über LinkedIn und über Telefon kontaktiere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden erreiche, der wirklich Interesse hat, sehr hoch.
Das ist etwas völlig für mich Überraschendes, dass man per Telefon noch Menschen erreichen kann. Ich kenne es eher umgekehrt, dass alle vernünftigen Menschen erstens Telefon abbestellen, also abschalten und gar nicht mehr rangehen oder in Zukunft sogar eine KI rangehen lassen und die wimmelt alles ab, was sie abwimmeln kann. Oder 2. Punkt, E-Mail abschalten und gar nichts mehr lesen. Das heißt, die Erreichbarkeit wird immer schwieriger.
Also letzte Woche, es ist absolutes Thema, Kaltakquise wird schwierig. Deswegen muss man so einen Mix haben über verschiedene Kanäle. Es haben auch jeder hat so eine andere Medienpräferenz. Ich habe gerade letzte Woche wieder eine Studie gesehen, dass E-Mail absolut nicht tot ist, sondern es ist das wichtigste Verbindungsinstrument bei der Kommunikation. Social Media, LinkedIn, das sind Zubringerkanäle. Das heißt, das sollte man nutzen, um mit seinem Netzwerk in Verbindung bleibt, aber relativ schnell die auch in das eigene Ökosystem reinholen. In Telefon kann ich nicht bestätigen. Also ich habe so viel Erfahrung von Leuten als SDRs beispielsweise, also eine ganz wichtige Rolle, um Leads zu qualifizieren. Und da ist es in der Regel so, da gibt es sogenannte Sales Cadences. Und diese Cadences, die sind auch datengestützt. Da habe ich Auswertung inbound. Was funktioniert? Also, in Deutschland ist es so, dass man erstmal ein E-Mail senden sollte. Dann ruft man an, bezieht sich da drauf. Wenn dann immer noch kein Kontakt, dann kann man mal auf LinkedIn und so weiter und so fort. Das ist so eine Abfolge von verschiedenen Maßnahmen. Und nochmal, wenn man diese 3 Kanäle bedient, wenn man die beherrscht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man konkretes Kaufinteresse identifiziert, sehr hoch.
Dann nochmal zu den Kanälen. 2 Fragen. Die erste Frage ist nach Social Media mit digitalen Zwillingen oder wie auch immer sie genannt werden. Wie siehst du da die Möglichkeit, dass ich mit meinen vorhandenen Kundenprofilen reingehe in Social Media und dann ähnliche Profile buche?
Das geht natürlich. Webscoring ist ja ein anderer Begriff, ne? Und da kann KI auch eine sehr, sehr große Hilfe sein. Man sagt, man lädt diese oder ICP, ja, also es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, aber das kann man definitiv machen. Das ist insofern auch ratenswert, weil bei vielen Unternehmen so eine unklare Zielgruppendefinition besteht. Und über diese Übung, mit KI kann man das sehr, sehr stark optimieren, definitiv.
Okay. Zweite Frage. Du hattest gerade gesagt, alles wird mehr digital, aber nach Corona ist es durchaus so, dass Leute wieder ins Büro zurückkehren. Das heißt, das klassische B2B-Mailing, das ans Büro geht.
Ja, auch hier, also ich bin auch Freund von Direct Mail, habe ich mehrfach angewandt in Kampagnen, aber dann eher handverlesen. Also Direct Mail hat ja einen anderen Kostenfaktor. Mhm. Aber je nachdem, welches Produkt man verkauft, dass man so eine handverlesene Zahl von 100, 200 auch mal anschreibt. Also wir haben eins gemacht beispielsweise, wir haben ein Schachspiel versandt, bis auf den König. Den König müsste sich persönlich abholen. Ja, so kann man, muss man auch mal kreativ sein, den Leuten, wir haben Bonsai-Bäumchen versandt, weil wir über Videokonferenzen haben wir verkauft, ne? Muss man auch mal kreativ sein, wenn man sagt, hey, das ist unsere Top-Zielgruppe. Der weitere Vorteil ist, dass Marketing und Vertrieb eng zusammenarbeiten. Sagen, lass uns gemeinsam definieren, wo das Sinn macht. Also nie eingleisig fahren. Ja, diese, über die verschiedenen Kanäle spielen, die Leute auch mal überraschen. Im B2B, wir sind teilweise viel zu dröge, viel zu rational unterwegs. Hey, wenn wir keine Emotionen wecken, wer soll es denn machen? Also, was interessiert die Leute? Wie kriegen wir die? Und da muss man auch mal kreativ sein.
Ja, absolut, absolut. Jetzt hast du vorhin genannt eine Reihe von Bestandsdaten. Ich kehre mal zurück zum ersten Thema von Bestandsdaten. Welche Datenpunkte sind da besonders interessant? Also aus den Bestandsdaten rausfinden, irgendwelche Lebenszyklen von Maschinen. Was gibt es an weiteren Datenpunkten, die eventuell interessant sind?
Also was definitiv ein sehr erfolgreicher Ansatz ist, ist Cross-Sell und Upsell. In hier kann man von den Besten lernen von Amazon. Wenn man da auf die Seite geht und sucht sich was aus, und dann gibt es unten immer einen Bereich Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, interessierten sich auch für. Das war die erste große datengetriebene Anwendung. Umsätze sind über 30% gestiegen bei Amazon, weil sie nicht verstanden haben, den Menschen, nicht gesagt, wir verstehen den Menschen, sondern wir lassen die Daten sprechen. Also, das ist so typisch für Cross-Sell, ja? Das kann man programmieren, da ist keine manuelle Intervention. Die andere Sache, was sie machen, ist, angenommen, man sucht sich einen Rechner aus. Dann kommt auch ein entsprechender Vorschlag, guck mal, du hast den tollen Rechner ausgesucht, aber die gibt's auch noch. So, und Überraschung, da ist auch in der Regel einer der zwei günstigere, aber die meisten, die sind teurer. Das kann man über Webseite machen, dann legt man Algorithmus drunter, dann muss man nichts manuell machen, aber trotzdem kann man letzten Endes dazu beitragen, dass die Umsätze nach oben gehen.
Lutz, das klingt sehr gut. Herzlichen Dank für dieses Interview. Danke, dass du dir spontan die Zeit genommen hast.
War mir eine Freude.
Und hier folgt schon das nächste Interview. So, ja, hallo. Hier, wir haben hier Franco Schulz, habe ich neben mir. Er ist Head of Consulting und Strategy, ist Podcast-Host und bei Vogel Corporate Solutions. Und das Thema, das du mir vorgeschlagen hast, war Demand Generation oder Demand Generierung im B2B ein bisschen verheiraten mit Buying Center. Bevor wir gleich beginnen, erstmal kurz was dazu. Was ist Demand Generation ganz konkret?
Ganz konkret ist Demand Generation der Versuch, sozusagen die Marke und die Nachfrage zu generieren, anders als eben die Lead-Generierung, Leads versucht zu generieren und dann versucht zu verkaufen, versucht Demand-Generation mit Inhalten, mit einer guten User-Journey, mit sehr viel mehr Kundenzentrierung Nachfrage zu generieren beziehungsweise Anfragen zu generieren, die direkt und schneller zum Verkauf konvertieren.
Also wenn ich jetzt aus Marketing-Sicht das sehe, dann würde ich das als Branding bezeichnen. Das heißt, man macht überall Werbung. Interessante, also B2C ist natürlich mehr an Emotionen. Genau. Und ist es das? Also nee, natürlich mit, mehr. Genau, ein bisschen inhaltlich.
Genau, es ist ein bisschen mehr. Also die Brand steht schon im Fokus, aber die Demand Generation ist ein bisschen mehr. Es geht mehr noch über Inhalte. Also beispielsweise Blogbeiträge, beispielsweise Expertenpositionierungen über die Marke hinaus. Das heißt, ich verbinde in der Demand Generation meine Marke auch mit Personen, die dann eben eine gewisse Expertenstatus haben. Ich definiere Kanäle, über die ich sozusagen über SEO suche, meinen Blog oder über Fachmagazine mit Interviews. Also ich versuche meine Marke und die Experten miteinander sozusagen zu verbinden und dadurch eben nicht nur durch Branding, das wäre ja nur die Marke und die Werte, die ich positioniere und Demand Generation, da geht es um Inhalte und die Positionierung, der authentische Positionierung der Marke und der Experten und Expertinnen in der Marke, um eben Nachfrage zu generieren, Anfragen zu generieren, die dann eben schneller konvertieren, als wir das bei Leads haben.
Provokative Frage.
Immer gut.
Ist im B2B nicht eigentlich immer Demand Generation im Sinne von Inhalten im Fokus? Denn ich suche doch eigentlich ganz anders als im B2C, wo ich mich spontan emotional entscheide, suche ich doch rational nach dem für mich besten Anbieter. Und damit ist es eine sehr rationale, auf Inhalten und auf Qualität der Anbieter fokussierte Suche.
Okay, gar nicht so provokativ und es steckt eine Menge drin in deiner Frage. Es steckt einmal drin, ich fange mal hinten an, die rationale versus emotionale sozusagen Diskussion, die immer zwischen B2B und B2C geführt werden. Wir entscheiden nie rational. Wir entscheiden nie nur rational, wir entscheiden immer auch emotional. Das heißt, ich kann natürlich im B2B viel mehr Inhalte anbieten und viel mehr sozusagen Fakten anbieten, aber trotzdem wird es am Ende eine emotionale Entscheidung sein. Es gibt ganz viele Studien dazu. Ich habe letztens erst gelesen, dass 90% aller Website-User, aber im B2B ist die Zahl ähnlich hoch, die Website zum Beispiel nehmen und sagen, wie wirkt eine Marke auf mich? Und wenn sie nicht vertrauenswürdig wirkt, dann kaufe ich da auch nicht. Das ist ja keine rationale Entscheidung, ob ich jemanden als vertrauenswürdig wahrnehme oder nicht, sondern es ist ja eine emotionale Entscheidung. Und auch ein Ingenieur zum Beispiel, das ist immer so ein bisschen, das wird verwechselt. Ein Ingenieur verbindet auch mit faktischen Inhalten Emotionen. Ja, wenn wir ein gutes Produktdatenblatt, wenn wir jetzt ganz weit hinten in den Funnel gehen, ein gutes Produktdatenblatt haben, was eben genau seine Bedürfnisse sozusagen trifft, dann ist er emotional davon berührt und nicht nur faktisch, weil es kann gut aussehen, das kann schlecht aussehen. Die Fakten können jeweils dieselben sein. Er wird dann das, was ihn emotional mehr catcht, was für aufgeräumter ist beispielsweise, wenn wir die Punkte kennen, dann wissen wir das. Wenn wir die Persona kennen, wissen wir das genau. Und dann ist es auch eine emotionale Entscheidung. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, zu dem ich provokativ zurückfragen würde, wenn das so wäre, dass wir sozusagen immer über Inhalte Anfragen generieren, warum haben wir in B2B so riesige Sales-Mannschaften, die Leads qualifizieren sollen? Ist halt das, was man einfach zurückfragen kann. Also im B2B kommt uns immer wieder entgegen, dass die sagen, ey, wir müssen die Leads qualifizieren, wir machen hier eine White-Paper-Kampagne, wo wir unser Produkt und jeder, der sich das runtergeladen hat, wird dann angerufen und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen outdated. Das funktioniert in einigen Branchen noch, das sollte man auch weiterhin machen. Aber man muss es zusammen mit der Demand Generation machen, weil wir haben bis zu 10 Touchpoints, die Kunden, Käufer, Ingenieure, Leute, die mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu tun hatten, bevor sie überhaupt Kontakt aufnehmen, kommen sie mit 10 Touchpoints in Berührung. Das heißt, wir können nicht einfach nur eine Kampagne machen, Leads generieren und diese abfragen und abtelefonieren. Das System wieder überholt sich langsam.
Gut, eigentlich wollte ich fragen nach den Kanälen. Jetzt bleiben wir mal bei den Touchpoints. Ja. Wenn du diese verschiedenen Touchpoints jetzt benennen müsstest in ihrer Wichtigkeit oder wie auch immer, sag mal, welche das konkret sind, welche Touchpoints im B2B.
So ein bisschen drauf an, in welcher Phase ich natürlich einen Kunden erreichen will. Aber grundsätzlich ist zum Beispiel im B2B die Website nach wie vor eins der wichtigen und zentralen Touchpoints. Ja, und das bedeutet, wenn ich sage 10 Touchpoints, bedeutet das ja im Grunde nicht 10 unterschiedliche Touchpoints, sondern 10, es kann auch 5-mal die Website sein an unterschiedlichen Orten. Das heißt, das kann mein Blog sein, das kann mein Wissensbereich sein, das kann eben auch vielleicht mein Über-uns-Bereich sein oder mein Produktbereich, der am wichtigsten ist logischerweise, aber aufgeräumt, aber emotional. Also auch im Produktbereich kann man emotional gestalten und kann man eben sinnvoll gestalten. Dann sind die sozialen Kanäle.
Weil auf die Webseite komme ich ja nicht. Das ist ja der große Unterschied zwischen Internet und echtem Leben.
Ja.
Im echten Leben gehe ich über so eine Messe und dann komme ich zufällig an irgendeinen Stand, weil zufällig war der schön.
Genau.
Ich komme aber nicht zufällig auf eine Webseite.
Genau,
das heißt, ich muss ja irgendwie draufkommen. Und jetzt die Frage, was ist dahinter der Touchpoint, der da vorgelagert ist?
Genau, also die Website ist sozusagen das Herz. Medium, das Herz und dann gibt es verschiedene Touchpoints davor. Ein wahnsinnig hoher Touchpoint ist die SEO, ist also diese Suche. Ja, 90% aller Internetbesuche starten mit einer Suche. Ja, das ist manchmal eben nur die Brand. Manchmal suche ich nur das Unternehmen, aber auch da muss ich ja dafür sorgen, dass wenn ich als Vogel beispielsweise, ob ich jetzt herkomme, als Vogel Corporate Solutions gesucht werde, möchte ich ja im Zweifel, dass jemand auf meine Website kommt, weil er mich sucht. Auch das ist wichtig, aber wenn er zum Beispiel, ich bleibe mal bei unserem Beispiel, sucht, dass wir, ich möchte eine super Kampagne machen oder ich möchte wie B2B Suchmaschinenoptimierung machen, dann soll er auch auf meine Seite kommen. Das heißt, ich muss Inhalte anbieten, die über eine Suche gehen. Das ist einer der Touchpoints. Davor ist ein großer Touchpoint auch Social Media mittlerweile. kommt so ein bisschen immer, deshalb habe ich ja am Anfang gesagt, verheiratet mit Buying Center, kommt natürlich auf den Persona, auf den Funnel, auf die Funnelstufe an und so weiter, aber Social Media wird ein immer wichtiger Kanal und da eben, ja, LinkedIn kennen wir alle, hören wir alle, ist der Business-Kanal, aber auch je nachdem, was ich möchte, TikTok, je nachdem, was ich möchte, ist, Insta, Facebook ist nicht outdated für manche Zielgruppen und manche B2Bler. Das heißt, das muss ich mir ganz genau anschauen, wo meine Zielgruppe unterwegs ist. Ich kann nicht einfach pauschal sagen, das sind meine Touchpoints, sondern ich muss über die Zielgruppe mich annähern und sagen, wo befindet sich meine Zielgruppe? Fachmedien, Fachexpertise.
Bleib mal kurz bei Social Media. TikTok, eine Einschätzung. Also ja. was und wen kann ich finden auf TikTok und wie?
Oh, das ist super unterschiedlich. Also TikTok ist grundsätzlich erstmal eine sehr visuelle Medium und es ist ein sehr nutzergetriebenes Medium. Das heißt, es ist nicht, ich sollte mich da nicht als großer Brand positionieren, sondern vielleicht Nutzer. Experten von mir positionieren. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit unseren Kunden, wenn es zum Beispiel darum geht, Nachwuchs zu generieren.
Und Employer Branding, Employer ganz Branding, große Stärke, genau, von keine Frage. Aber jetzt mal Lead-Generierung.
Genau, Lead-Generierung will ich ja gar nicht. Ich möchte ja eigentlich Demand-Gen. Das heißt, ich möchte da sichtbar sein und möchte, dass beispielsweise über TikTok, ich positioniere mich als, nehmen wir ein fiktives Beispiel, ja, damit wir es ein bisschen plastischer machen können und aus dem B2B. Ich bin Anbieter meinetwegen für Werkstätten, ja, gehen wir im Automotive-Bereich, bin Anbieter für Werkstätten von, sagen wir, also es gibt so Werkzeugkits, die Werkstätten sich bestellen können. Das ist ja ein B2B-Geschäft. So, und ich bin Anbieter von Werkstätten und weiß, okay, die Fachwerkstätten, die mit VW und Audi zusammenarbeiten, die sind gar nicht meine Zielgruppe, also die freien Werkstätten. Und bei den freien Werkstätten will ich ja nicht die Werkstatt als solches erreichen, sondern den Werkstattmeister, den Autoschrauber, die will ich erreichen. So, dann gehe ich in die Zielgruppe und sage, okay, die sind relativ jung, manche davon, manche auch älter und sind bei TikTok unterwegs. Das heißt, ich positioniere einen Experten von mir, der diesen Werkstoff vorstellt, der sagt, wie funktioniert das, der da witzigen Content macht. Dann erkennen die den und sagen, die ist geil, interagieren mit diesem Post, ja, und sind dadurch gebrandet. Ich werde über TikTok nicht einen einzigen Lead generieren. Ich werde aber Anfragen und Nachfrage zu meinem Produkt und zu meiner Brand generieren. Und dann muss natürlich dahinter alles stimmen. Dann muss mein Shop stimmen, dann muss meine Website stimmen. Das muss einfach zusammengehen. Aber das ist sozusagen ein gutes Beispiel, wie man TikTok nutzen kann als ein Social-Media-Kanal, um Demand-Gen zu machen und nicht um Lead-Gen zu machen.
Ja, so jetzt, bevor wir gleich zu den Fachinformationsportalen kommen, hast du eine Meinung zu Reddit?
Oh, Reddit. Sehr nerdig, muss man sagen. Was wichtig ist, glaube ich, dass Reddit, also das ist, was Reddit hat an Relevanz gewonnen in den letzten Monaten, weil Reddit einer der großen Wissensgeber für die KI und LLM, also für die KI-Tools wie ChatGPT ist. Das heißt, Reddit ist natürlich ein großer Punkt. Reddit, sehr spezieller Punkt. Ich muss da wirklich sehr genau hinschauen, welche B2B-Zielgruppen auf Reddit sind und bei Reddit enorm wichtig, ist so ein bisschen nerdig und also so, da wird mega abgenerdet, wenn man so will, muss ich halt genau schauen, wollen die mit Business-Inhalten bespielt werden?
Hast du schon mal Erfahrung? Also hast du da schon mal irgendwie recherchiert? Gibt es Beispiele, wo du sagst, okay, da könnte es funktionieren?
Es gibt zum Beispiel Beispiele, ich habe es letztens recherchiert, man muss ein bisschen um die Ecke denken bei Reddit, ja, und ich recherchiere dann Beispiele, wo ich könnte als Nutzer die Frage stellen, ey, ganz ehrlich, was ist die schlechteste B2B-Website, die ihr kennt? Jetzt, also ich meine mal um die Ecke gedacht, ja, und dann kommen ganz viele Nutzer und sagen, nee, und die, im Gottes Willen, der Shop, das noch, da kann ich ja schon mal potenzielle Kunden einsammeln, wenn ich Website-Anbieter bin, ja, und genauso könnte ich sagen, ey, was ist das, wenn wir bei unserem Beispiel Autoschrauber, ja, gutes Beispiel, auch wieder. Bei Reddit wird halt abgenerdet. Das heißt, ich kann nicht als Brand sagen, oh, hier kennt ihr schon, sondern ich gehe in diese Diskussion bei Reddit und sage, ey, da gibt's geile Sachen, die man machen kann. Man kann hier, schaut euch mal den bei TikTok an und schon habe ich Reddit mit TikTok verbunden oder schaut euch mal diese Website an. Hier gibt's einen geilen Content, wie ihr das selber hinkriegt oder wie ihr Unterstützung bekommt. Und dann ist es im Product Placement. Hört sich mal blöd an. Früher bei Filmen hat man Product Placement gesagt, jetzt sagt man Influencer Marketing. Dafür ist Reddit und TikTok einfach.
Und gibt es dann Gruppen, also in dem konkreten Beispiel fällt dir dann eine Gruppe ein, innerhalb von Reddit, wo du sagst, okay, da könnte man reingehen und könnte vorsichtig mal versuchen, Fuß zu fassen?
Nee, ich würde sagen, beschäftigt euch mit Reddit insofern, also zum B2B-Marketern, beschäftigt euch mit Reddit insofern, dass ihr nochmal genau reinschaut, wer ist meine Zielperson? Nicht, wer ist meine Zielgruppe? Nicht das die Autowerkstatt oder nicht. Auch im B2B, der große Anbieter, dem ich was verkaufen will bei VW, sondern wer ist meine wirkliche Zielperson? Dann überlege ich, welche Themen die hat. Die tippe ich bei Reddit mal ein und schaue, welche Funnel und welche Gruppen gibt es, welche Streams gibt es, also welche Diskussionen gibt es. Und dann gehe ich damit rein und schaue mir erstmal an. Und was Reddit eben auch ist und das Reddit anbieten kann, ist, ich kann viel über meine Zielgruppe lernen. Ich muss nicht immer auch aktiv Teil davon sein, aber ich kann super viel lernen und kann das wieder nutzen, um vielleicht einen guten Blogbeitrag zu schreiben, vielleicht ein gutes Video zu machen dann für TikTok oder für meine Website. Vielleicht, um eben genau die Bedürfnisse der Zielgruppe zu erfahren, damit ich Nachfrage generiere und Anfragen generiere. Dafür ist Reddit als Recherchetool. Und wenn man Fuß fassen will, dann nochmal auf die Zielperson runterbrechen. Also nicht Autobeispiel, bleiben wir dabei. Nicht die Werkstatt, sondern der Autoschrauber. Und dann schaue ich mir, okay, worüber wird da diskutiert bei Reddit und kann ich mich einbringen? Da gibt's keinen pauschalen, so startest du bei Reddit. Das gibt's halt so nicht.
Franco, ich habe den Eindruck, wir könnten noch stundenlang hier weiterquatschen, aber so langsam müssen wir zum Ende kommen. Danke, dass du die Zeit genommen hast und danke, dass du so differenziert auch auf diese Fragen beantwortet hast. Wir reden auf jeden Fall nochmal.
Das machen wir gerne. Ich danke dir.
Und hier folgt schon das nächste Interview. Jetzt habe ich die Ehre, mit Susanne Trautmann zu reden. Sie bietet Beratung an, ist Strategieberaterin und zwar ganz besonders zu Canvas. So, und was Marketing Canvas ist, wirst du mir gleich verraten, aber erstmal danke, dass du mit dabei bist, so spontan.
Ja, danke, freue mich auch, schön, dass ich dir hier gegenüber sitzen kann.
Und jetzt musst du mir erstmal erklären, was ist überhaupt Canvas von irgendeinem Herrn Osterdings da erfunden im Rahmen seiner Doktorarbeit? Was ist das?
Genau, Alexander Osterweiter hat das erste Canvas-Modell erfunden, das Business Model Canvas. Jeder hat schon mal vielleicht einen Businessplan geschrieben, ich zumindest. Und ich weiß, das macht überhaupt keinen Spaß, auf 30 Seiten sich mühsam irgendwie komplexen Themen zu stellen. Was wäre, wenn man es auf 9 Bereiche runterbrechen könnte? Man sieht die Stellschrauben des Geschäftsmodells. Man weiß, an welchen Regler man drehen kann und was bewirkt. Auf einer Seite, so dass alle sehen können, was du machst. Und du sofort deine Idee kommunizieren kannst. Und ich dachte, okay, schön, wenn man jetzt so ein Geschäftsmodell hat oder seinen Prototyp entwickelt hat, wie kommuniziert man denn das, was man gebaut hat? Welche Kanäle, wer sind die Zielgruppen, wer sind die Wettbewerber, gegen die ich antrete? Und das war die Grundidee für das Marketing-Canvas, um an das Geschäftsmodell anzuknüpfen. Also ich habe quasi, komme aus dem B2B-Kontext, habe mit sehr vielen smarten Menschen zu tun gehabt, die zum Beispiel in der additiven Fertigung neue Materialien entwickelt haben, am laufenden Band, und ich wollte schnell helfen, diese Materialien in den Markt zu bringen. Jedes Material hat andere Funktionen ermöglicht, andere Zielgruppen bedient. Und man muss sich sehr, sehr schnell die Schwarmintelligenz der Organisation reinholen, alle um einen Tisch organisieren, und solche Canvas-Modelle helfen, in einer sehr komplexen Welt Menschen auf ein Thema in einen Dialog zu bringen und das sehr schnell zu sortieren und einen gemeinsamen roten Faden zu finden.
Und das spielt ja heute eine immer größere Rolle, das Time to Market, also von der Idee wirklich zur Einführung zu kommen. Und das heißt, innerhalb des Unternehmens gibt es einerseits das Grundsatz, das ganze große Unternehmen, aber du brichst es jetzt runter auf einzelne Projekte und auf einzelne Dinge innerhalb des Unternehmens. Nenn mal konkrete Beispiele.
Ganz konkrete Beispiele in der Produktentwicklung. Also sobald neue Produkte den Markt betreten, zum allerersten Mal, ist das Modell besonders klasse, weil du kennst deine Zielgruppe noch nicht genau. Du brauchst unbedingt die Expertise aller internen Experten zum Produkt, zum Markt, zur Zielgruppe und kannst dann hier sehr, sehr schnell rudimentäre Buyer-Personas entwickeln, die du dann über Content-Marketing validierst. Mit dem Marketing-Canvas wird dann eben klar, wo könnte die Zielgruppe sein, auf welchen Kanälen ist sie vermutlich unterwegs und was sind die magnetischen Botschaften, die den Kontakt herstellen.
Eins nochmal zurück. Ja. Wo kommt denn die Idee her? Wir sind ja im B2B, das heißt, da ist der Vertrieb stark. Da hat der Vertrieb ständig Kontakt zum Kunden.
Ja.
Dann ist natürlich auch die Produktion ganz, ganz stark. Da sind lauter kreative Techniker und Tüftler.
Ja.
Und dann bildet sich Marketing ein, auch noch stark zu sein und hat irgendwelche tollen Marktideen.
Ja.
Von wo kommen denn die Hauptimpulse, um dann wirklich am Ende auch zu einem Ziel zu kommen, zu einem vernünftigen?
Aus meiner unglaublich großen intrinsischen Motivation, im Marketing wirksam zu sein, einen echten Impact zu liefern zum Unternehmenserfolg und nicht einfach nur diese interne Werkbank, die auf Zuruf anderen Abteilungen bei der Erfüllung ihrer Ziele hilft, die aber nicht auf ein großes Unternehmensziel einzahlen. Das war der große Sinn. Ich wollte verstehen, wie kann ich verstehen, wo sind die Unternehmensziele und wie kann ich in meiner Arbeit dazu beitragen, dass alle erkennen, jeder macht Marketing in einer Organisation und jeder darf kommunizieren. Und wie kann ich meine Experten, Kollegen zu Touchpoints entlang der Buyer Journey machen, sodass sie für mich arbeiten und sogar erkennen, ich muss auch mal auf einer, keine Ahnung, Bühne stehen, auf einer Konferenz. Ich muss dann mal in diesen Podcast gehen. Ich muss als Interviewgast zur Verfügung stehen. Das hat das Canvas-Modell für mich bewirkt. Also es erweitert das Marketing-Team quasi.
Verstehe ich trotzdem noch nicht. Okay. Also erstmal brauche ich ja die Produktidee.
Genau.
Dann brauche ich das Projekt, die Freigabe innerhalb des Unternehmens. Ja. Und dann kommt am Ende die Konkretisierung. Also das Canvas-Modell hilft mir sozusagen von Anfang bis zum Ende. Also zunächst einmal muss ich ja die Geschäftsführung davon überzeugen, das Projekt lohnt sich und da können wir rein investieren. Wo hilft es in diesem Stadium?
Im Idealfall betrachtest du natürlich die Produktentwicklung kundenzentriert und du entwickelst ein Produkt, was der Markt wirklich braucht. Im B2B ist es häufig so, dass Produkte entwickelt werden aus einem Heureka-Moment heraus, weil jemand glaubt, der Markt braucht das. Und dann hast du ein fertig entwickeltes Produkt, das wird übergeben an Vertrieb und Marketing und hier macht mal. Aber ohne gutes Briefing, ohne gute Budgets. Das war so meine Baustelle. Ich wollte wirksames Marketing in Kollaboration mit dem Vertrieb machen und das Briefing optimieren. Und irgendwann auch das Team dafür sensibilisieren, sich andere Fragen zu stellen und kundenzentrierter zu denken, um Produkte auch in Zukunft zu entwickeln, die der Kunde braucht. Eigentlich sollte das Marketing-Canvas am Anfang der Produktentwicklung stehen, weil man die Herausforderungen aus der Kundenperspektive betrachten sollte.
Okay, aber die Entscheidungsprozesse für neue Produkte liegen ja nicht allein beim Marketing, sondern da sind einige dran beteiligt. Der ganze Beteiligungsprozess und Produktentscheidungsprozess wird aber vereinfacht, wenn ich das richtig, oder transparenter für alle Beteiligten, wenn ich dich richtig verstehe.
Richtig, genau. Es entwickelt einen Go-to-Market-Plan, vor allem aus der Content-Perspektive. Welche Kanäle, welche Content-Elemente eignen sich, um die Persona abzuholen, die sie Tür zum Buying Center aufmacht. Also irgendjemand im Buying Center hat das größte Interesse zu handeln und diese Person zu identifizieren, die den quasi Ball ins Rollen bringt. Darum geht es bei mir. Also möglichst mit wenig viel erreichen. Ja.
Aber im Prinzip würde ich mir jetzt mal denken, so wie du das beschreibst, kann ich auch schon bei vorhandenen Produkten und vorhandenen Projekten und bereits bewilligten Projekten das Modell durchaus einsetzen, um die Erfolgsrate zu verbessern.
Das hast du sehr gut beobachtet. Das ist mir auch später aufgefallen, dass das möglich ist. Also wenn Produkte schon im Markt sind, dann solltest du den Product Market Fit natürlich nachschärfen. Ist er noch gar nicht da, musst du ihn herstellen, aber er ist eigentlich wie ein Drahtseilakt. Es gibt so viele Faktoren, die dafür sorgen können, dass Kunden immer wieder von diesem Drahtseil herunterfallen, mal neue Wettbewerber den Playground betreten und du musst dich neu justieren beispielsweise. Und ja, genau, ich habe das Rad sicherlich nicht neu erfunden, aber in 16 Jahren B2B-Marketing sind mir so viele Dinge aufgefallen, die ich kommunizieren, adressieren muss in einer wirklich soliden Content-Strategie. Und die sind da quasi drin, nicht mehr und nicht weniger. Und die Reihenfolge macht's auch aus. Und ich mag Canvas-Modelle, weil sie zeigen uns, was wir noch nicht wissen. In vielen Strategieprozessen huschen wir darüber hinweg, weil keiner sich traut, preiszugeben, wenn er was nicht weiß. Ich denke, es ist ein Geschenk, blinde Flecken zu erkennen, weil sonst kann man ja nie an diesen blinden Flecken arbeiten, die ja trotzdem in deinem Prozess allgegenwärtig sind. Ja.
Was, um eine abschließende Frage zu bringen, sagt der Vertrieb dazu und was ist Feedback aus dem Vertrieb?
Der Vertrieb versteht, dass Marketing ein Partner ist, also zumindest in meiner Arbeit und nicht einfach nur die, ja, ich weiß nicht, nenn es bunte Bildchenabteilung, nenn es den internen Dienstleister oder die interne Werkbank. Also man erkennt, dass man da einen Partner auf Augenhöhe hat, den man einbinden kann, um gemeinsam mehr zu erreichen. Es ist ein langer Prozess, aber der Vertrieb merkt, er ist nicht, hat nicht die allgemeine Wahrheit. Also er hat nicht vor allem auch nicht den Zugang zu den digitalen Kanälen, so wie Marketingabteilungen besitzen. Es sensibilisiert, glaube ich, gerade ältere Vertriebsteilnehmer doch sehr, sich für Marketing zu öffnen. Das ist, glaube ich, auch so eine typische Problemstellung. Im Marketing hast du häufig eher jüngere Menschen. Sie kommen von der Universität, bringen eigentlich alles mit, sind super ausgebildet, trauen sich aber gar nicht zu sagen, was sie machen würden, weil dann immer irgendjemand, der sagt, das haben wir aber schon immer so gemacht, mach das bitte so, den Ton angibt. Und das sind dann häufig auch so als eingesessene Vertriebsexperten, die genau wissen, wer die Kunden sind und was die Kunden brauchen. Das ist aber nicht so. Es ist nicht mehr.
Wenn wir das erreichen, Susanne, dann hast du mir sehr geholfen und im gesamten B2B-Marketing auf jeden Fall sehr geholfen. Vielen Dank für das spontane Gespräch.
Ich danke dir.
Und hier folgt schon das nächste Interview. Ich habe hier die Ehre, mit Jan-Friedrich Ahrens zu sprechen von Statista. Und ich bin gespannt auf unser Thema, nämlich Storytelling. Was hat denn das mit Zahlen zu tun?
Ja, hallo Thorsten, super. Freue mich, dass wir reden können. Also, was hat Storytelling mit Zahlen zu tun? Eine Menge, weil natürlich datengetriebene Aussagen, also Aussagen, die mit Daten belegt werden, einfach eine viel, viel höhere Aufmerksamkeit und höheren Einfluss sozusagen aufs menschliche Gehirn haben, weil sie belegbarer sind sozusagen. Ja? Wenn man einfach sagt, Daten bringen quasi Vergleichbarkeit her und sorgen auch dafür, dass man Dinge in einen Kontext bringt und einordnet. Deswegen sind Daten im Storytelling-Kontext extrem wichtig. Wir sprechen hier von Data Storytelling, indem man dort auch Spannungsbögen in Daten hineinarbeitet.
Sag mir mal eine Headline, die gut zieht, wo alle Interesse zeigen, wo eine Zahl drin ist. Am besten eine Prozentzahl.
Ja, man könnte sagen, 80% der Marketeers schaffen es nicht, ihren Return on Invest belegbar zu machen. Dennoch setzen Unternehmen über 60% ihres Marketingbudgets sozusagen auch für Content-Produktion ein. Da gibt es sozusagen einen großen Gap. Ja, wie hängt das zusammen?
Perfekt. Und wo kommen diese beiden Zahlen her?
Da braucht man natürlich Quellen, die glaubhaft sind. Ja, das sind Marktforschungsinstitute, Unternehmensberatung, Unternehmensvereinigung, Verbände, Regierungsorganisation, ja, also es gibt eine Menge an verlässlichen Quellenpartnern, auf die man da bauen kann.
Mit denen ihr zusammenarbeitet und die euch dann exklusiv oder non-exklusiv Informationen geben?
Sowohl als auch. Also Statista, wir selber sind ja auch Quelle. Also wir haben ein eigenes großes Analystenteam, wo wir Daten produzieren, ja, Erhebungen durchführen. Aber wir arbeiten mit Partnern zusammen, die uns teilweise exklusiv Daten zur Verfügung stellen, aber auch viele, die natürlich lieber erstmal selber ihre wertvollen Daten veröffentlichen und uns die dann im zweiten Schritt zur Verbreitung zur Verfügung stellen. Das Schöne bei Statista ist, dass wir da eine gute Anlaufstelle sind von Daten, um diese ganzen Quellenpartner zusammenzubringen.
Genau. Warum sollte ich als Quellenpartner genau dieses tun? Also im ersten Schritt nutze ich eine aufwendig gestaltete Studie, bei der ich herausgefunden habe, dass 43% der Marketingmanager das machen, um Eigenwerbung zu machen, um das als Pressemeldung zu publizieren. Und jetzt in der Zweitverwertung könnte ich also sagen, okay, 2 Monate später können wir einen Deal finden. Wie sieht dieser Deal aus? Welche Vorteile bietet ihr mir dafür, dass ich euch erlaube, mit meinen Zahlen zu spielen?
Genau, also es gibt erstmal kostenlose Datenpartnerschaften. Der Deal ist eigentlich so, dass wir nur den Content haben möchten, aber sonst kein Geld oder etwas, weil wir natürlich dann unser Portal auch mit diesem wertvollen Content erstmal bestücken und unsere User quasi bei uns fündig werden. So, was bringt das für den Partner? Auf jeden Fall Aufmerksamkeit, Reichweite, Backlinks, Traffic, ja, weil wir nämlich alle unsere Quellenpartner natürlich verlinken und nennen, ganz transparent. Und in der Regel, wenn sich jemand wirklich für was interessiert, dann Statista als Absprungbrett nutzt, um dann zu dem Partner zu kommen und sich dann dort die Studie nochmal im Detail anzuschauen oder auch andere Angebote des Partners sehen. Ne?
Und Jan, jetzt habe ich eine Frage. Ja. Ist das wirklich immer so oder ist das nur für eingeloggte zahlende Nutzer von euch so und andere kriegen zwar die Zahlen, aber nicht die Quelle genannt? Du merkst, meine Fragen sind direkt.
Ja, du bist gut informiert. Also es ist schon so, dass wir so eine Art Freemium-Modell haben. Das heißt, es gibt einen ganz kleinen Teil für anonyme User zu finden, aber nur einen sehr kleinen Teil. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du die Quelle nicht angezeigt bekommst, wenn du nicht eingeloggt bist. Man kann sich kostenlos bei uns registrieren, dann sieht man noch mehr. Aber ja, bestimmte Quellen packen wir auch hinter die Paywall. Das bedeutet, man muss dann irgendwie sich eine bestimmte Lizenz bei uns erworben haben, um dann Vollzugriff auf die Quellen zu haben, sozusagen. Ja, also ich rede hier immer für Statista als Portal. Ich repräsentiere bei uns aber noch einen anderen Geschäftsbereich. Ja, das ist Statista Plus. Dort machen wir Dienstleistungen, wo wir selber solche Studien für Partner erstellen.
Da kommen wir auch gleich dazu. Genau. Aber zunächst einmal die Frage zu dem generellen Portal.
Ja.
Das heißt, ihr kassiert von beiden Seiten. Ich bezahle dafür, dass ihr mich nennt als Quelle. Und umgekehrt, wenn ich nicht bezahle, dann werde ich nur angezeigt, dann verdient ihr Geld und eure zahlenden Partner kriegen es angezeigt. Verstehe ich diesen Erpressungsversuch richtig?
Nein, also weil ich sagte, es sind eine kostenlose Datenpartner. Wir nehmen kein Geld dafür, wenn
Quellen. Was muss ich tun, damit ihr mich als Quelle nennt?
Es einreichen, es muss von unserer Redaktion als relevant für unsere Userschaft erachtet werden.
Also gehen wir davon aus, das ist relevant.
Man kann das nicht kaufen sozusagen, ne, sondern das wird unterliegt so einer bestimmten Prüfung. Da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Also ich sag mal auch Reputation des Anbieters an sich, auch Dauerhaftigkeit. Wir sind besonders an wiederkehrenden Studien interessiert, die regelmäßig da kommen, um dort auch...
Ich werde konkreter. Alle 10 Jahre, jedes Jahr untersuchen wir die 5000 wichtigsten deutschsprachigen Unternehmen auf ihr digitales Marketing.
Ja.
Wir produzieren super Zahlen.
Ja.
Und vor einem Jahr habe ich auch versucht, Kontakt mit euch aufzunehmen. Aber irgendwie ist es ein bisschen versandet. Die Zahlen sind gut, die Zahlen sind valide. Das ist ein riesengroßer Vortrag, den ich auf der Demexco halte. Und vielleicht sollten wir da mal drüber reden. Aber das ist jetzt ein allgemeines Interview. Das lassen wir jetzt mal raus, das Thema. Das heißt also, ihr sammelt, und das macht ihr wirklich wunderbar, ihr habt super Zahlen, ihr seid perfekt für die Recherche. Und das ist einer der wichtigen Punkte, an denen ihr arbeitet.
Auf jeden Fall. Und ich nehme ein, das na, wie das manchmal so ist, man muss manchmal auch ein paar Sachen intern nachhalten auch. Ne? Das heißt, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Lass uns da gerne noch mal...
Okay, wie gesagt, wir unterscheiden mal zwischen diesem offiziellen Interview und unserem privaten Gespräch, das wir danach noch führen, und kommen mal zu einer anderen Sache, die ich für ganz wichtig halte.
Ja.
Ihr seid Dienstleister und ermittelt auch Zahlen, ja, weil das ist ja durchaus relevant für Unternehmen, Content mit Zahlen zu produzieren. Was macht ihr da konkret beispielsweise?
Also, wenn es um eine originäre Marktforschung geht, wo wir neue Daten erheben, dann besprechen wir mit dem Kunden, welche Zielgruppe er befragen möchte, ja, also wen.
B2B-Zielgruppe, wir sind hier auf einer B2B-Veranstaltung,
genau.
Nicht ganz einfach.
Richtig, dann kreieren wir quasi die Fragebögen und Antwortmöglichkeiten, setzen diesen ganzen Marktforschungsprozess auf und programmieren das und so weiter. Und es gibt eine Sache, wo wir dann outsourcen, und zwar die Rekrutierung der Zielgruppe. Da bedienen wir uns bei Panel-Dienstleistern, die nach Ländern und Branchen spezialisiert sind. Wir suchen uns dann so nach dem besten Effort-Prinzip quasi die besten Partner zusammen, die garantieren können hoffentlich oder sehr hoch einschätzen, die Zielgruppe zu erreichen durch Online-Interviews oder auch durch Telefoninterviews und so weiter.
Steht das
und dann führen wir die Marktforschung durch und generieren aus diesen erhobenen Daten Content. Also bauen eine Studie, bauen ein White Paper aus, Publikationen, schreiben das, designen das, verbreiten das.
So, und jetzt habe ich eben nach einer Headline gefragt, da hast du geantwortet mit einem Marketing-Thema. Jetzt die gleiche Frage, was ist eine gute Headline gewesen im Zusammenhang mit irgendeinem eurer Kunden oder auch nicht, wo du Prozent haben, bom, 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 irgendeine Zahl genannt hast. 1, 2 Beispiele, wo ihr im Auftrag des Kunden Zahlen-Content produziert habt, den der Kunde, die Kundin dann benutzt hat, um daraus Aufmerksamkeit zu bekommen.
Also am laufenden Band, ja. Es gibt dann immer zum Beispiel so Readiness-Studien, wie das Thema KI in Unternehmen jetzt schon implementiert ist. Und ne, dass man sagt, 80% der Unternehmen finden das relevant, aber nur 20% können irgendwie echte Projekte und echte Wins sozusagen auch nachweisen.
Also ein Tech-Dienstleister, der euch beauftragt und nachweist, im Vorfeld nachweist, dass da Nachholbedarf ist.
Genau.
Gibt es einen konkreten B2B-Umfeld? Ich meine jetzt eher so hier, weißt du, diese Maschinenbau, Automatisierungstechnik und so weiter, also von diesen Klassikern, die eben noch nicht so weit sind wie der IT- und Marketing-Bereich. Gibt es da ein Beispiel, was dir zum Abschluss, als Abschlussfrage noch einfällt?
Muss ich kurz nachdenken.
Die sind nämlich noch nicht so weit. Also wir im Marketing und in IT sind wir relativ weit, aber die Klassiker sind doch eher in Richtung nutzwertige Inhalte. Die haben, glaube ich, das Thema noch gar nicht so auf Radar, dass sie damit, wenn sie sagen, der deutsche Maschinenbau macht das und das und wir haben das rausgefunden.
Also mit Prozentwerten fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle nichts Akutes ein, aber auch mit absoluten Zahlen, ja, dass man sagt, irgendwie im Durchschnitt gibt es irgendwie 800 Stunden Downtime einer Fabrik durch Cybersecurity-Angriffe. Ja? Wenn man das dann hochrechnet, sind das so und so viele Millionen an Schaden und so weiter. Also das ist so ein Klassiker im Industriebereich durch zum Beispiel Cybersicherheit-Themen auch.
Ja, wunderbar. Das war eine schöne Sache und danke für dieses spontane Interview. Jeden Fall eine sehr wichtige Sache für B2B-Unternehmen, da einfach wertvollen Content zu produzieren. Danke für das Gespräch.
Ja, ich danke dir. Klasse.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.